Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast am 13. Oktober 2025. Eine neue Woche steht in den Startlöchern und ja, falls es euch auch immer ein bisschen schwer fällt, am Montag motiviert zu sein, in die Gänge zu kommen, so wie mir, dann hoffe ich, dass wir das mit dieser Folge ändern können. Unsere Themen heute sind nämlich direkt im Apothekenalltag anwendbar. Versprochen. Wir sprechen heute darüber, was Ökotest zu den Melatonin-Sprays sagt, die es so auf dem Markt gibt. Außerdem geht es um Arzneimittel, die die Fahrtüchtigkeit beeinflussen können. Auch Cannabis ist heute Thema, denn es könnte die Fruchtbarkeit mindern. Und last but not least, wir schauen uns mal an, ob Placebos auch wirken, wenn man weiß, dass man ein Placebo nimmt. Mein Name ist Benedikt Richter, ich bin kein Placebo. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, Melatonin, ein eigentlich verschreibungspflichtiger Wirkstoff, der es irgendwie in Nahrungsergänzungsmittel geschafft hat und teilweise sogar in der Drogerie verkauft wird. Bei einigen Menschen sorgt er für guten Schlaf, bei mir persönlich eher für Bauchschmerzen, weil ich mich viel wohler fühlen würde, wenn ich ein Arzneimittel abgeben und dazu beraten könnte. Auch die Arzneiform der Gummidrops wird durchaus heiß diskutiert, weil sie Kinder veranlassen kann, das Produkt als Süßigkeit zu betrachten. Und wir wissen alle, wie Kinder mit Süßigkeiten umgehen. Ökotest hat sich mal 19 freiverkäufliche Melatonin-Sprays angeschaut und kommt zu einem vernichtenden Urteil. 16 Produkte von den 19 fallen mit mangelhaft oder ungenügend durch. Wir schauen uns mal an, was genau kritisiert wird. Melatonin spielt eine wichtige Rolle für die Qualität des Schlafes, weil es die erholsame REM-Phase unterstützt. Seine Wirkung hängt dabei nicht von der Menge ab, also eine höhere Dosierung führt nicht zwangsläufig zu einem besseren Effekt als eine niedrigere. Mit zunehmendem Alter produziert der Körper weniger Melatonin, was die Schlafqualität beeinflussen kann. Auch äußere Faktoren wie Jetlag oder Schichtarbeit bringen den natürlichen Melatoninhaushalt aus dem Gleichgewicht und erschweren damit einen erholsamen Schlaf. Auch künstliches Licht, besonders Bildschirmstrahlung, hemmt die Ausschüttung und erschwert das Einschlafen. Je nach Jahreszeit verändern sich zudem sowohl Zeit als auch Intensität der Melatoninproduktion. Wie bereits erwähnt, ist Melatonin in Deutschland ein Arzneistoff. Es ist zugelassen für Personen ab 55 Jahren mit Schlafstörungen und auch für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Erkrankungen wie Autismus-Spektrum-Störungen. Nahrungsergänzungsmittel haben keine Indikation, weil sie keine Arzneimittel sind. Sie dürfen lediglich Health Claims tragen. Für seine Untersuchung kaufte Ökotest 19 als Nahrungsergänzungsmittel verfügbare Melatonin-Sprays aus verschiedenen Verkaufsstellen wie Drogeriemärkten, Supermärkten, Apotheken und Online-Apotheken, Discountern oder Reformhäusern ein. Professoren vom Institut für pharmazeutische Chemie der Goethe-Universität Frankfurt analysierten die aktuelle Forschungslage und bewerteten Nutzen sowie Risiken für gesunde Verbraucher mit Schlafstörungen. Alle Hersteller wurden nach Wirksamkeitsstudien und ihrer Berücksichtigung aktueller Sicherheitsbewertung wie die aktuelle Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung gefragt. In Laboranalysen wurden dann die tatsächlichen Melatoninmengen geprüft und mit den Angaben auf der Verpackung verglichen. Abweichungen über 50 oder unter 20% wurden als problematisch eingestuft. Geprüft wurde auch, ob die Hersteller die EU-Health-Claims-Verordnung einhalten. Die zulässigen Health-Claims sind übrigens nur Linderung subjektiver Jetlag-Beschwerden ab 0,5 Milligramm und Verkürzung der Einschlafzeit bei 1 Milligramm. Und da wäre ja mal spannend, welche Dosierung eigentlich empfohlen wird. Eine Meta-Analyse von 19 Studien aus dem Jahr 2013 zeigt, die Einschlafzeit verkürzte sich unter Melatonin durchschnittlich um 7 Minuten bei Menschen mit primären Schlafstörungen. Die Gesamtschlafdauer verlängerte sich um 8 Minuten. Also ein Wundermittel ist Melatonin nicht, könnte man sagen. Um eine Dosis festzulegen, müsste man jetzt wissen, ab wann Melatonin gefährlich wird. Schon weniger als 1 Milligramm Melatonin können bei einmaliger Anwendung oder kurzer Anwendungsdauer Probleme verursachen. Die Hormonwirkung hält oft bis zum nächsten Tag an und führt zu verminderter Aufmerksamkeit, morgendlicher Benommenheit, schwerer Tagesmüdigkeit, Kraftlosigkeit oder Gangunsicherheit. Die Auswirkungen bei dauerhafter Anwendung sind kaum erforscht. So ist laut dem BfR noch unklar, ob etwa eine Langzeiteinnahme das Typ-2-Diabetes-Risiko bei Erwachsenen erhöht oder das Längenwachstum bei Kindern und Jugendlichen beeinflusst wird. Die Datenlage ist so lückenhaft, dass das BfR keinen Richtwert für eine gesundheitlich unbedenkliche Melatonin-Tagesdosis festlegen kann. Es rät daher von unkontrollierter Verwendung ab, insbesondere bei regelmäßiger und längerfristiger Einnahme. So, dann kommen wir mal zu den Ergebnissen von Ökotest. Über die Hälfte der Sprays wies Melatoninmengen auf, die im zweistelligen Prozentbereich von den Verpackungsangaben abwichen. Ein Produkt überschritt sogar die Toleranzgrenzen. Viele deklarierte Gehalte lagen über 1 Milligramm pro Tagesdosis. Für die Kontrollbehörden würde sowas dann als zulassungspflichtiges Arzneimittel zählen. Bei den Zusatzstoffen kritisierte Ökotest Süßstoffe und Polysorbat 80 wegen möglicher negativer Effekte auf die Darmflora. Auch Pflanzenextrakte wie Passionsblume, Hopfen oder Melisse wurden negativ bewertet, weil wissenschaftliche Leitlinien diese bei Schlafproblemen nicht empfehlen. Besonders problematisch sieht Ökotest auch, dass kein Hersteller vollständige Sicherheitshinweise auf den Verpackungen liefert. Weniger als die Hälfte warnt vor Langzeitgebrauch oder Beeinträchtigungen beim Autofahren am Folgetag. Auch die vom Bundesinstitut für Risikobewertung identifizierten Risikogruppen werden fast nirgends vollständig genannt. Lediglich 2 Produkte hatten hier eine vollständige Liste. Das war einmal Doppelherz-Aktiv-Melatonin-Spray Minze und Kneipp-Melatonin-Einschlaf-Spray Zitronen-Minze. Diese Liste umfasst Kinder, Jugendliche, Schwangere, Stillende, Personen mit Leber- oder Nierenproblemen, Menschen mit Autoimmunerkrankungen oder Epilepsie, Diabetesgefährdete und Personen unter bestimmten Medikamenten, zum Beispiel Blutdrucksenker und Gerinnungshemmer. Auch Hinweise auf gesunde Schlafgewohnheiten, kurzfristige Anwendung sowie auf die mögliche Beeinträchtigung beim Autofahren und Bedienen von Maschinen fehlten häufig. Wie lief es jetzt für die Apothekenprodukte, die wir ja vielleicht ab und an auch mal abgeben? 3 Produkte aus der Apotheke erreichten immerhin ausreichend und zählten damit zu den am besten bewerteten Präparaten. Das war bereits erwähnt Doppelherz-Aktiv-Melatonin-Spray-Minze von Pfizer Pharma, Dr. Theis Melatonin-Einschlaf-Spray-Zitrone-Minze und Vivinox-Einschlaf-Spray mit Melatonin-Lavendel. Sie enthalten 1 Milligramm Melatonin pro Tagesdosis mit akzeptablen Abweichungen, wiesen aber unvollständige Warnhinweise auf. Das Orthomol Nimuri Night Spray Pfefferminze erhielt nur mangelhaft wegen enthaltener Pflanzenextrakte und lückenhafter Informationen. Und das berühmte Vic Pharma Sequel Gute Nacht Melatonin Spray Lavendel Orange schnitt aufgrund enthaltener Süßstoffe und unvollständiger Warnhinweise mit ungenügend ab. Ja, so richtig beruhigend ist das jetzt alles nicht, oder? Ja, deshalb empfiehlt Ökotest auch, Melatonin-Sprays nicht als erste Lösung bei Schlafproblemen zu nutzen. Stattdessen sollte zunächst die persönliche Schlafhygiene überprüft werden. Risikogruppen sollten diese Produkte grundsätzlich meiden. Und bei Einnahme ist im Straßenverkehr Vorsicht geboten, weil Nachwirkungen bis zum nächsten Tag möglich sind. Mir persönlich zeigt das mal wieder eindrucksvoll, dass Nahrungsergänzungsmittel zwar keinen Wirksamkeitsnachweis brauchen, aber dennoch eine Wirkung haben können. Positiv oder negativ. Und deshalb muss auch dazu gut beraten werden. Und apropos gute Beratung. Auch auf den Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit hinzuweisen, gehört zur guten Beratung dazu. Wir hatten ja gerade schon besprochen, Melatonin zählt zu den Wirkstoffen, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Wirkstoffe, die das tun. Schätzungen zufolge ist übrigens etwa jeder 5. Unfall direkt oder indirekt auf den Einfluss von Arzneimitteln zurückzuführen. In Deutschland gibt es kein allgemeingültiges gesetzliches Fahrverbot unter Medikamenteneinfluss. Es herrscht vielmehr eine Pflicht zur individuellen Eigenverantwortung, die persönliche Fahrtüchtigkeit richtig einzuschätzen. Personen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen dürfen nur dann ein Fahrzeug führen, wenn keine akute Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer droht. Im Straßenverkehrsgesetz ist klar geregelt, welche berauschenden Substanzen beim Führen von Fahrzeugen nicht bzw. nur unterhalb festgelegter Grenzwerte im Blut vorhanden sein dürfen. Beispiele sind Alkohol, Cannabis oder auch Morphin. Das gilt jetzt aber alles nicht, wenn die Wirkstoffe im Rahmen einer bestimmungsgemäßen verordneten Therapie eingenommen werden. Das bedeutet, trotz Einnahme bestimmter Medikamente darf man ein Fahrzeug führen, solange die eigene Fahrtüchtigkeit dadurch nicht beeinträchtigt wird. Strafrechtliche Folgen drohen erst, wenn man medikamentenbedingte Einschränkungen ignoriert und unter Missachtung der Symptome dennoch die Fahrt antritt. Bemerken die KundInnen unter einer Therapie Symptome wie Konzentrationsstörungen, Schwindel, Benommenheit, Müdigkeit, Verwirrtheit, eingeschränkte Sehfähigkeit oder eine Reaktionseinschränkung, dann sollte vom Führen eines Fahrzeugs abgesehen werden. Das gilt nicht nur für Autos und Motorräder, sondern auch für E-Scooter und Fahrräder. Man geht davon aus, dass ca. 20% aller in Deutschland zugelassenen Medikamente verkehrsrelevante Nebenwirkungen hervorrufen können. Bei vielen Arzneimitteln treten diese vor allem zu Beginn einer Therapie, in Umstellungsphasen oder bei Dosisanpassungen auf. In der jeweiligen Gebrauchsanweisung finden sich unter dem Punkt Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen Hinweise zum ordnungsgemäßen Umgang mit dem jeweiligen Arzneimittel. Treten einschränkende Symptome auf, sollte man zusammen mit dem Arzt einen Wechsel der Medikation oder eine Verschiebung des Einnahmezeitpunktes in Betracht ziehen. Werden mehrere Medikamente in Kombination eingenommen, können sich die Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit zusätzlich verstärken. Schauen wir uns doch mal ein paar Wirkstoffe an, auf die das zutrifft. Klar, am bekanntesten sind Benzodiazepine und Z-Substanzen, schränken unter anderem die Reaktionsfähigkeit ein und machen müde, insbesondere dann, wenn die Einnahme tagsüber erfolgt. Wirkstoffe mit kurzer Halbwertszeit, die abends zum verbesserten Einschlafen genommen werden, haben in der Regel keine Auswirkung auf die Fahrtüchtigkeit am Tag. Opioide wie Fentanyl, Oxycodon, Morphin oder auch das in Hustenmitteln häufig vertretene Codein kann Müdigkeit, Schwindel, Sehbeeinträchtigung, einen niedrigen Blutdruck und Verwirrtheit auslösen. Vor allem zu Beginn einer Therapie oder bei Dosisanpassung treten diese Nebenwirkungen gehäuft auf. Der Konsum von Cannabis führt in vielen Fällen zur Einschränkung der Konzentration und des Reaktionsvermögens, weshalb sich das Unfallrisiko drastisch erhöht. Medizinalcannabis unterliegt nicht grundsätzlich dem Fahrverbot, jedoch ist im Einzelfall eine individuelle Beurteilung erforderlich. Blutdrucksenker und Diuretika führen insbesondere zu Beginn einer Behandlung zu einem Blutdruckabfall, der Schwindel verursachen kann. Bei der Einnahme bzw. Anwendung von Antidiabetika kann es zu Hypoglykämien kommen, die ja auch das Bewusstsein beeinträchtigen und zu neurologischen Ausfällen beitragen können. Auch Muskelrelaxantien wie Metoclopramid oder Baclofen und Antiepileptika wie Lamotrigin und Pregabalin können einen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit haben. Auch im OTC-Bereich sollten wir auf diese Nebenwirkung hinweisen. Antihistaminika der ersten Generation, die beispielsweise bei Schlafstörungen wie Doxylamin oder gegen Reiseübelkeit, da wäre es dann das Diphenhydramin, eingesetzt werden, beeinträchtigen die Reaktion und fördern Müdigkeit sowie Schwindel. Bei Antihistaminika der zweiten Generation, zum Beispiel Cetirizin und Loratadin, die bei allergischen Erkrankungen eingesetzt werden, treten diese Nebenwirkungen durchschnittlich bei einem von 10 PatientInnen auf. Auch der Hustenstiller Dextromethorphan und das indirekt wirkende Sympathomimetikum Pseudoephedrin, das zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen eingesetzt wird, können die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen. Das ist wahrscheinlich gerade eben sehr aktuell in der Beratung zu erwähnen. Und in hohen Dosen und bei einer Anwendung über einen längeren Zeitraum können auch nicht steroidale Antirheumatika wie Diclofenac und Ibuprofen zu Schwindel führen. Und abschließend erwähnt, seien noch Augentropfen und Augensalben. Hochviszöse Formulierungen können einen kurzzeitigen Schleier vor den Augen hervorrufen und Wirkstoffe in Augentropfen wie Tetrizolin fördern verschwommenes Sehen und eine Erweiterung der Pupille, wodurch das Sehvermögen kurzzeitig beeinträchtigt sein kann. Übrigens, wenn man im Rahmen eines MRT den Bauchraum untersucht bekommt, dann kann es durchaus passieren, dass man Butyrscopolamin gespritzt bekommt und dann wird auch vom Fahren abgeraten. Tja, das ist eine ganz schön lange Liste an Wirkstoffen. Zum Glück zeigen die meisten Software-Systeme uns das direkt an. Aber ich nehme das mal als Hinweis mit in die Woche, künftig ein bisschen besser drauf zu achten und meinen KundInnen den Hinweis zu geben. So, Cannabis. Cannabis beschäftigt gerade irgendwie die gesamte Republik. Gefühlt zumindest, weil das Versandverbot für Cannabis kommt und wurde vergangene Woche bekannt gegeben. Und schon häufen sich überall wieder Artikel und Berichte zu schädlichen Effekten von Cannabis. Teilweise wahr, teilweise aber auch völlig falsch. Das Create Fertility Center in Toronto hat sich mal damit beschäftigt, ob Cannabis die Fruchtbarkeit beeinträchtigt und kam zu ganz interessanten Ergebnissen. Sie untersuchten 1059 Flüssigkeitsproben aus den Eierstöcken von Frauen mit Kinderwunsch auf den in Cannabis enthaltenen Wirkstoff Tetrahydrocannabinol, also THC. Die Proben stammten aus den Follikeln, in denen die Eizellen heranreifen. Sie waren Frauen für eine In-vitro-Fertilisation im Rahmen ihrer Kinderwunschbehandlung entnommen worden und die Untersuchung sollte zeigen, ob THC Einfluss auf die Prozesse bei der Eizellenreifung nimmt und damit auf die Chancen, schwanger zu werden. Bei 62 Frauen fiel der Test auf THC positiv aus, obwohl weit weniger einen vorangegangenen Konsum eingeräumt hatten. Die Ergebnisse innerhalb dieser zugegeben kleinen Gruppe deuten auf eine Stoffwechselstörung durch Cannabis hin. Die THC-exponierten Eizellen wiesen Merkmale einer zu schnellen Reifung und damit einhergehend vermehrte Fehler in der Chromosomenzahl auf. Sowas verhindert in der Regel eine erfolgreiche Befruchtung. Laut der Studie hat der Cannabiskonsum vor allem die Bildung des Spindelapparats beeinträchtigt, der eine Voraussetzung für die Zellteilung ist. Für den Zellbiologen Arthur Meyerhofer von der Ludwig-Maximilians-Universität München ist das ein zentrales Ergebnis der Studie. Er weist aber auf die eingeschränkte Aussagekraft von Labortests für die Bedeutung im Alltag hin. Ähnlicher Meinung ist Wolfgang Paulus, der an der Universitätsfrauenklinik Ulm eine Beratungsstelle für Reproduktionstoxikologie leitet. Wie groß das Risiko sei, könne nur in größeren In-vivo-Studien gezeigt werden. Trotz der Unklarheit, sagt er, sollten Frauen mit Kinderwunsch aber auf potenzielle Risiken des Cannabiskonsums hingewiesen werden. Auch eine epidemiologische Studie des US-amerikanischen National Center for Health and Nutrition Statistics ergab, dass Cannabiskonsum die Chance auf eine Schwangerschaft vermindern könnte. Laut ihrer Datenanalyse lag das Risiko für eine Unfruchtbarkeit durch Cannabis 2,04-mal so hoch wie für Nicht-Konsumentinnen. Mit dem Versandverbot hat das jetzt natürlich wenig zu tun, aber dennoch ein interessanter Punkt, der eigentlich nur zeigt, dass wir noch ganz viel Forschung im Bereich Cannabis brauchen. Sowohl bezüglich positiver Wirkungen als auch schädlicher Nebenwirkungen. Immer wieder erstaunlich ist für mich persönlich der Placebo-Effekt. Etwas, das keine Wirkung haben kann, hat plötzlich Wirkung. Und das Faszinierendste für mich ist, Placebos können auch dann zur Verbesserung von Beschwerden führen, wenn die PatientInnen wissen, dass sie ein Scheinmedikament bekommen. Bekannt sind Placebos aus klinischen Studien, wenn neuer Arzneistoff mit einem Placebo-Medikament verglichen wird. Dabei weiß man schon lange, dass sich bei bestimmten Erkrankungen die Symptome auch in der Kontrollgruppe, also dem Teil der PatientInnen mit einem eigentlich wirkungslosen Präparat, bessern kann. Die positive Erwartung des Patienten an sein Arzneimittel spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Das wird unter anderem durch ein vertrauensvolles Verhältnis zum behandelnden Arzt gefördert, aber auch die Verbesserung der Beschwerden bei MitpatientInnen trägt dazu bei. Und ich würde mal diesbezüglich ergänzen, auch wenn die PTA bei der Abgabe sagt, das ist wirklich ein gut wirksames, gut verträgliches Medikament, ich glaube, das kann auch Einfluss haben. Denn positive Erwartungen sind in der Lage, bestimmte Hirnregionen, die mit Denkprozessen und mit der Verarbeitung von Emotionen zu tun haben, zu aktivieren. Dadurch werden unter anderem im Hypothalamus, das ist eine Schaltzentrale im Gehirn, unterschiedliche Prozesse im Körper angestoßen. Es können beispielsweise Schmerzen gelindert werden, indem die Ausschüttung von Endorphinen angeregt wird. Auch der Blutdruck und die Herzfrequenz, das Immunsystem und die Freisetzung bestimmter Botenstoffe können beeinflusst werden. Nicht jede Verbesserung der Symptome ist allerdings auf den Placebo-Effekt zurückzuführen. Viele Beschwerden bessern sich nach einiger Zeit auch ohne die Einnahme von Medikamenten wieder. Bekannt ist das zum Beispiel als Spontanheilung bei Warzen. Und auch die klassische Konditionierung dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das bedeutet, der Körper hat bereits die Erfahrung gemacht, dass Arzneimittel eine positive Wirkung haben. Wer zum Beispiel regelmäßig ein Analgetikum gegen Kopfschmerzen einnimmt, dem hilft wahrscheinlich auch die Einnahme eines wirkstofffreien Präparats, weil das Gehirn hat hier analgetische Wirkung mit der Tabletteneinnahme verknüpft und das allein führt dazu, dass sich die Schmerzen bessern. Beim Placebo-Effekt spielen also auch vorangegangene Erfahrungen mit der Einnahme von Arzneistoffen eine Rolle. Vor über 10 Jahren haben WissenschaftlerInnen um den Harvard-Professor Ted Kaptchuk in einer Untersuchung an PatientInnen mit Reizdarmsyndrom gezeigt, dass der Placebo-Effekt auch eintreten kann, wenn die PatientInnen wissen, dass sie ein Placebo bekommen. Häufigkeit und Schwere der Beschwerden besserten sich unter dreiwöchiger Einnahme von Placebos signifikant stärker als in einer Kontrollgruppe ohne Behandlung. Die Teilnehmenden wussten, dass sie Tabletten ohne Wirkstoff erhielten. Sie wurden aber darüber informiert, dass diese Placebos schon bei vielen anderen PatientInnen durch Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Körpers zu einer deutlichen Verbesserung der Reizdarmsymptome geführt haben. Anderes Beispiel. WissenschaftlerInnen um die Neurologin Professor Ulrike Bingel konnten die Wirkung von offenen Placebos ebenfalls zeigen. PatientInnen, die unter chronischen Rückenschmerzen litten, bekamen über 3 Wochen lang wissentlich 2-mal täglich ein Placebo-Medikament. Auch diese PatientInnen wurden darüber aufgeklärt, dass auch Tabletten ohne Wirkstoff bei Rückenschmerzen hilfreich sein können. Die Beschwerden besserten sich daraufhin deutlich und die Schmerzen nahmen ab. Und spannend zum Abschluss, der Placebo-Effekt ist nicht bei jedem gleich stark ausgeprägt. Bei Frauen helfen Placebos meist besser als bei Männern. Auch scheinen erbliche Gründe eine Rolle zu spielen, ob Menschen auf Placebos reagieren. Und bei Beeinträchtigung bestimmter Hirnfunktionen, beispielsweise bei Alzheimer-Demenz, bleibt der Placebo-Effekt überwiegend ganz aus. Ja, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Montagsblues ist damit vorbei und ich wünsche euch eine ganz zauberhafte Woche. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder hier. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.